Rebecca, Frieda und Sophie haben ihr Abi am Uhland-Gymnasium gemacht und gehen jetzt für ein Jahr lang nach Peru. Sie werden ein FSJ machen, und zwar bei der Partnerschule Fiyi Alegria in der Tübinger Partnerstadt Villa El Salvador. Diese wegweisende Entscheidung trafen alle drei aus ähnlichen Gründen.
Ja, wir sind ja alle drei schon seit 3 Jahren jetzt mittlerweile in der Peru AG tätig und engagieren uns da schon eben seit einer ganzen Weile für unsere Partnerschule. Ich denke mal, das war für uns alle wahrscheinlich so der Anstoß, also für mich auf jeden Fall. Und dazu kam noch, dass ich auch eine Schwester habe, die schon dort war, und so habe ich auf verschiedenen Kanälen sozusagen die Begeisterung oder das Interesse für Peru vermittelt bekommen. Und das war letztendlich bei mir dann auch der Auslöser, dass ich erstens die Partnerschule habe und auch den Hintergrund über meine Schwester, dass ich mich dann da entschieden habe, nach Peru zu gehen, ja.
Ja, bei mir kam natürlich die erste Verbindung auch durch die Schule, durch die Peru AG und durch die Schulpartnerschaft. Und dass ich ein ganzes Jahr weggehen will, war für mich eigentlich schon immer klar, einfach raus mal hier. Und dann hat sich das angeboten, nach Peru zu gehen, und genau.
Sophie? Ja, die, wie die anderen beiden auch schon gesagt haben, war so die Peru AG quasi, ja, nicht der ausschlaggebende Punkt, aber es hat so alles in die Wege geleitet irgendwie. Und dann gibt es ja auch diese Musikstelle dort, die ich auch machen werde. Und weil ich mir ja auch überlege, Musik zu studieren, ist es auch eine gute Möglichkeit, quasi mal ein Jahr den Job sozusagen auszuprobieren. Und dann, ja, hat sich das einfach so ergeben.
Was gehört denn alles zu den Vorbereitungen? Der Entschluss, der Reif, dann wisst ihr, ja, ich will es machen. Wie geht es dann weiter? Wie ist das konkrete Prozedere?
Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Also natürlich muss erstmal der Entschluss gefasst werden, dass man nach Peru gehen will, und dann muss man sich eben informieren, mit welcher Organisation das geht. Dann gibt es ein Bewerbungsverfahren, einen Auswahltag, zu dem man nach Bielefeld fahren muss, zum Welthaus Bielefeld. Und dann wird man eben entweder angenommen oder nicht, und dann gibt es eben viele Vorbereitungsseminare. Und ja.
Wie lief das bei dir?
Das Vorbereitungsseminar jetzt, die waren ziemlich cool. Also wir hatten 2 Stück. Und ja, die waren sehr interessant und sehr lehrreich und haben mir auf jeden Fall weitergeholfen.
Und in diesem Auswahlverfahren, was wird da alles abgeklopft? Werdet ihr da so richtig ins Kreuzverhör genommen?
Also bei uns war es auch immer eine Sonderstellung, weil wir hier von der Partnerschule kommen und da wir schon viel eher als die anderen Freiwilligen dann sozusagen den Bezug haben und auch das Jahr machen werden. Aber es gehört dazu, dass man beobachtet wird in sozialen Gruppenspielen und das Sozialverhalten eben beobachtet wird, ob man vielleicht auch mental geeignet ist oder diese Dinge. Ersten Spanisch-Test muss man machen, um ein bisschen abzutasten. Da geht es aber eher darum, ob man die Motivation hat, Spanisch zu lernen, und nicht, dass man es jetzt schon perfekt können muss. Und man hat auch nochmal persönliche Gespräche mit Teamern von dort, die eben auch gucken, wie ist man drauf und passt das Jahr zu einem.
Wie läuft jetzt dann so ein Gespräch ab? Wonach fragen die alles?
Ja, die fragen, was seine Hobbys und Beschäftigung unter der Woche sind, also was man so gerne eben macht. Und dann aber auch solche Sachen, gerade auch wie die Motivation ist, nach Peru zu gehen oder allgemein ins Ausland, und was man sich von dem Jahr erhofft oder was man da einbringt, wie man sich da einbringen will, und eben was seine persönlichen Motivationen sind.
War das schwierig für euch, euch da zu öffnen, oder habt ihr euch darauf auch vorbereitet?
Also vorbereitet haben wir uns jetzt darauf nicht, aber es war einfach, sich da zu öffnen, weil die Leute eben da auch sehr offen waren, und dann fiel es mir nicht schwer, irgendwie frei zu sein.
Und eigentlich hat man sich ja quasi schon in dem Moment, wo man sich entschlossen hat, das zu machen, quasi seine eigene Motivation irgendwie so erkannt quasi, und dann musste man es ja eigentlich nur noch sagen.
Aber trotzdem fand ich es damals vielleicht noch schwieriger zu formulieren, ja genau, also wir wollten das vielleicht alle machen, aber ich persönlich fand es damals noch schwieriger zu formulieren, warum genau will ich das machen. Also ich wollte das, aber erst nach diesen Vorbereitungsseminaren wurde mir immer klarer eigentlich, was es bedeutet, dieses Jahr zu machen. Ich denke mal, wenn ich so ein Gespräch nochmal nach dem Seminar gehabt hätte, wäre es sicherlich nochmal anders verlaufen.
Ja, das stimmt.
Also da hat sich der Entschluss vertieft, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Durch was kam das dann so? Kannst du da nochmal auch ein Beispiel geben aus dem Reifeprozess während dem Seminar?
Ja, das sind verschiedene Dinge. Also zum einen lernen wir auf den Seminaren viel über politischen, kulturellen, gesellschaftlichen Hintergrund in Peru. zum einen da wird meistens eigentlich bei allen, glaube ich, noch mehr Interesse geweckt im Grunde. Und zum anderen lernt man aber auch sehr viel über sich und auch über, aber auch über die Welt und die gesellschaftlichen Strukturen, die Ungleichheit, all diese Dinge. Und da wächst das Bedürfnis dann irgendwann, sich da zu engagieren.
Könnte im umgekehrten Fall aber auch die Bedenken schüren. Wie, was werdet ihr da auch, oder wurdet ihr da auch gewarnt in irgendeiner Form? Oder welche Bedenken habt ihr vielleicht auch persönlich?
Ja, ich denke, dass man so dass die Bedenken hat, ob man es schafft und wie das mit dem Heimweh und allem sein wird und dass man sich natürlich am Anfang schwer tun wird. Und aber eigentlich hat es einem auch so gezeigt, dass es eben allen Freiwilligen so gegangen ist. Und das hat einen dann auch gestärkt, dass es einfach am Anfang so ist und man das akzeptieren muss vielleicht auch. Und dass man aber dann einfach, wenn man sich da eingelebt hat, ein total tolles Jahr verbringen wird. Und das gibt einem dann natürlich auch Kraft.
Diese sozialen Rollenspiele hast du eben angesprochen. Wie laufen die ab? Und vor allem, wenn man dann unter verschärfter Beobachtung nochmal steht?
In den meisten Spielen, die wir dort machen, geht es eben darum, in der Gruppe, also soziale Kompetenz unter Beweis zu stellen und in der Gruppe Dinge zu erreichen, die man sonst nicht erreichen kann. In so Spielen sind es dann ganz einfache, modellhaft einfache Dinge. Man muss einen Floß bauen, über einen Fluss kommen und jeder hat nur einzelne Eigenschaften zugeteilt bekommen und dann muss man die eben zusammen kombinieren, und um gemeinsam das Ziel zu erreichen, was man allein niemals schaffen könnte. Und bei uns lief das aber gar nicht stressig ab, also das, weil wir beobachtet wurden. Es war auch oft so, dass viele von uns derartige Spiele schon kannten, im Grunde auch ungefähr wussten, worauf es ankommt. Deswegen, das war eigentlich relativ entspannt.
Inwiefern habt ihr eine Auswertung hinterher bekommen, so ein Feedback über euer Verhalten während dem Seminar?
Eigentlich gar nicht. Das wurde geheim gehalten.
Gab es nur dann hinterher ein Okay, ihr seid angenommen?
Genau, ja.
Muss man da dann länger drauf warten oder kommt es sofort?
Ja, da muss man ein bisschen drauf warten, ein paar Wochen, glaube ich.
Und habt ihr da gezittert? Wie war es für euch oder war es euch klar, es klappt schon?
Also dadurch, dass wir eben diese bisschen privilegierte Position hatten, war es uns eigentlich schon fast klar, dass wir genommen werden.
Gab es dann auch, habt ihr von Fällen mitbekommen, wo es eher knapp war oder auf der Kippe stand?
Also ich habe eine erlebt, die eben bei dem persönlichen Gespräch ziemlich aufgeregt war, ziemlich nervös war und die dann eben sogar während dem Auswahltag schon gemerkt hat, okay, das ja, das ist nicht für mich, sowas zum Beispiel. Aber ja.
Wie haben eure Eltern oder Freunde so reagiert, als der Entschluss feststand, dass ihr jetzt wirklich für ein ganzes Jahr weggehen wollt?
Also meine Mutter hat es total unterstützt und die hat auch mich wirklich bestärkt und gesagt, ja, du machst es, du kannst es, du schaffst es. Und mein Vater war eher so, ah, die einzige Tochter geht für ein Jahr weg. Und der war eher noch so ein bisschen skeptisch. Und inzwischen aber, glaube ich, hat sich das gelegt und sie freuen sich alle. Und bei meinen Freunden ist es so, dass ja viele auch selber weggehen und ganz viele auch nach Südamerika. Und irgendwie, ja.
Also ich kann vielleicht sagen, bei mir war es eigentlich, ich habe auch nur fast nur große Unterstützung erfahren in der ganzen Verwandtschaft von meinen Eltern. Lag aber auch daran, dass ich der Jüngste bin und beide Geschwister schon so ein Auslandsjahr gemacht haben. Und da wir auch so einen Spendenkreis aufbauen müssen, um das Jahr zu finanzieren, haben auch viele Verwandte mich da auch finanziell unterstützt, weil sie es aber auch eben für eine gute Sache halten und mich da unterstützen wollten. Also ich bin in meinem Bekanntenkreis eigentlich kaum auf Kritik gestoßen.
Ja, nee, das bin ich auch nicht. Nur halt am Anfang, als ich mich so quasi entschlossen habe, waren manche ein bisschen skeptisch. Oder was, nicht skeptisch, aber halt so, keine Ahnung.
Ja, bei mir war es eigentlich genauso wie bei Frieda. Meine Schwester war auch schon für ein Jahr weg. Nur die war in Rom und ich gehe eben nach Südamerika. Das war für meine Eltern dann nochmal ein bisschen was anderes. Aber natürlich haben sie mich unterstützt in dem, was ich vorhabe.
Wie sieht's denn aus mit der Sprache, mit dem Spanischen? Was habt ihr schon drauf und was glaubt ihr, was erwartet euch da auch?
Also ich habe 3 Jahre Spanisch gelernt in der Schule, aber ich kann so die Grundlagen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber mir fehlen natürlich einige Vokabeln und ich glaube auch so, wenn ich dann dort bin und wirklich die ganze Zeit das sprechen muss, dann lernt man es schon, aber am Anfang versteht man vieles nicht.
Ja, also ich hatte es nur ein Jahr in der Schule, habe mich jetzt selber ein bisschen darauf vorbereitet und ich habe halt Französisch, das dem Spanischen ziemlich ähnelt vom Aufbau, deswegen verlasse ich mich auf jeden Fall darauf und ja, werde es dann da noch lernen.
Ja, mir geht es wieder wie bei der Becky. Ich hatte auch nur ein Jahr, also wir haben auch so Grundlagen, aber deutlich weniger als Sophie. Aber ich habe das Gefühl, um selber ein bisschen was zu sagen, reicht es auf jeden Fall. Aber trotzdem haben wir uns auch alle auf den Seminaren immer die Gedanken gemacht, dass die Sprache am Anfang wahrscheinlich das Schwierigste sein wird. Da hilft jetzt halt gerade Vokabeln lernen oder auch mit dem Peru-Freiwilligen hier gerade, mit dem ich mit ihm rede, dann kommen wir immer wieder drauf, das heißt auf Spanisch zwar so, aber in Peru eigentlich das und das. Und das hilft, glaube ich, auch schon, um ein bisschen den lokalen Dialekt dann zu verstehen, weil der ist, glaube ich, auch gerade in Villa El Salvador, haben wir auch auf dem Seminar schon erfahren, ist er ziemlich derb manchmal und gar nicht so wie das Hochspanisch, was man in der Schule lernt.
Villa El Salvador, ehemals besetzte Wüste, ehemals Slum, inzwischen ja auch eine Stadt mit 400.000 Einwohnern. Ihr habt viel von wahrscheinlich dem Freiwilligen, von euren Geschwistern und sonst wie gehört. Was habt ihr von Bild von Villa El Salvador? Weil es ist ja immer auch anders, wenn man selber dann dort ist, aber man baut ja auch so ein Bild auf. Wie sieht es bei euch aus?
Also das Bild, was ich von Villa habe, eben, das kommt nur aus Erzählungen oder Bildern, Videos, die wir alle bekommen haben. Jetzt habe ich gerade auch einen Freund dort, der an die Stelle gerade macht, die Sophie machen wird. Das heißt, ich habe schon noch das Bild von Villa El Salvador, dass es natürlich arm ist, dass viele Straßen sind nicht geteert, aber trotzdem, dass die Leute auch sehr engagiert da sind. Deswegen gibt es ja auch so viele Projekte dort, wo Freiwillige hingehen können. Und dass es im Vergleich zu anderen Vierteln Villa El Salvador schon deutlich besser geht. Deswegen, man hört natürlich, dass es Villa El Salvador nicht immer sicher ist, aber ich habe keine riesigen Bedenken, dahin zu gehen.
Nochmal Ergänzungen?
Eigentlich alles gesagt. Ja.
Zu euren Aufgaben. Ihr geht in die Partnerschule, da habt ihr ja auch schon, gibt es ja schon gewisse Kommunikationswege, also ihr seid im Kontakt mit denen, aber was genau werdet ihr tun? Sophie, bei dir ist es, glaube ich,
relativ klar. Also ich werde eben Geigenunterricht geben oder generell bin ich eben für die Musik zuständig. Die Schüler werden auch in kleinen Gruppen unterrichtet und es gibt so eine Art Orchester, sage ich jetzt mal, oder Ensemble irgendwie. Und ich glaube, das wird eigentlich meine ganze Woche füllen. Und
Welche Art von Vorbereitung hast du auf dieses Unterrichten? Ihr kommt da alle gerade erst aus der Schule und jetzt müsst ihr die Seiten wechseln. Inwiefern habt ihr euch da?
Ja, ich habe mich gestern mit meiner Geigenlehrerin nochmal getroffen und sie hat mir eben so ein paar Tipps gegeben, gerade für Anfänger, also für welche, die noch quasi das Instrument ganz neu lernen. Und dann habe ich auch solche quasi Violinschulen, wo das dann eben ganz genau erklärt wird und Schritt für Schritt eben beigebracht wird. Und ich denke, sowas werde ich auch mitnehmen und dann kann ich mich da dran ein bisschen entlanghangeln.
Aber selber gemacht hast du das noch nicht bisher?
Nee.
Und gibt es da irgendwelche Tipps und Kniffe, die deine Lehrerin dir gegeben hat, worauf es ankommt, gerade Anfängern und auch mit der Sprache? Kannst du die ganzen Fachbegriffe aufsprechen?
Ja, mit der Sprache, nee. Da habe ich mit einer Freiwilligen gesprochen, die auch dort war und die meinte, dass das mit den Fachwörtern eigentlich überhaupt kein Problem sei, weil die Kinder meistens auch nicht wissen, was das genau ist und dass man da am Anfang eigentlich mit Händen und Füßen und Beschreibungen und Vormachen eigentlich ganz gut klarkommt. Und ja.
Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt? Du willst irgendein Stück dann auf die große Bühne bringen, oder?
Ehrlich gesagt noch nicht, weil ich irgendwie nicht weiß, was für ein Niveau die Schüler gerade überhaupt haben. Aber ich denke mal, wenn ich mir da so einen ersten Eindruck gemacht habe, dann kommt da vielleicht noch was ich unbedingt machen möchte.
Was übernimmst du quasi? Wie lang läuft es schon? Was ist da auch von der Infrastruktur für das Orchester?
Also die Musikstelle wurde, glaube ich, ich bin jetzt die vierte Freiwillige, die da Musikunterricht gibt. Und ein Tübinger Geigenbauer hat eben vor ein paar Jahren ein paar Instrumente hingespendet, also Geigen und Bratschen und Celli. Und die werden da in der Schule aufbewahrt und die Schüler können die eben nicht mit nach Hause nehmen. Das heißt, die üben eigentlich nur in der Schule oder beziehungsweise nur im Unterricht. Und ja, aber einige sind auch schon anscheinend seit dem Anfang dabei und haben dann jetzt auch schon 4 Jahre Unterricht. Und ich denke, da können die dann auch schon einiges.
Kannst du auch Bratschen und Celli abdecken?
Also Bratsche kann ich schon so ein bisschen, das ist ja eigentlich wie Geige. Und ja, Cello, ich habe es noch nie gespielt, aber ich habe, also mein kleiner Bruder spielt es auch und ich spiele da manchmal ein bisschen drauf. Und ich glaube, das geht schon irgendwie, wenn es gehen muss.
Dann kann man, glaube ich, auch dort das Improvisieren lernen.
Genau, ja.
Bei euch beiden, wie sieht's da aus? Was kommt auf euch zu?
Also wir beide werden erstmal zusammen die Deutsch AG übernehmen und dann werden wir eben in noch weiteren Fächern im Unterricht eingesetzt, was uns beiden noch nicht ganz so klar ist. Und ich persönlich werde noch den nächsten Süd-Nord-Freiwilligen vorbereiten auf das Jahr hier in Tübingen.
Der steht wahrscheinlich auch noch nicht fest.
Ich glaube nicht, nee.
Aber das steht schon in deinem Aufgabenplan und bist du darauf auch schon vorbereitet worden?
Ja, genau. Auf dem letzten Vorbereitungsseminar haben diejenigen, die einen Tandempartner kriegen, das waren mehrere, schon eine Einweisung gekriegt, was sie mit dem Freiwilligen machen sollen.
Das gab es bisher noch nicht. Der Brian, der jetzt hier war, hatte keinen Partner, oder?
Ja, genau. Das wurde jetzt erst eingeführt.
Als Reaktion auf gewisse...
auf gewisse anfängliche Schwierigkeiten einfach, ja.
Und wie kann man den Start hier in Deutschland, den Süd-Nord-Freiwilligen erleichtern? Was wurde dir da mitgegeben?
Also bei Brian, glaube ich, vor allem war das schon die sprachliche Barriere am Anfang. Und ich glaube, damit kann man den Freiwilligen schon mal helfen, sich hier ein bisschen zurechtzufinden.
Also wirst du dann auch individuellen Deutschunterricht geben?
Genau, Einzelunterricht.
Außerhalb der AG. Deutsch AG? Wie sieht's da aus mit euren didaktischen Fähigkeiten? Habt ihr auch euch beraten lassen oder irgendwelche Bücher dabei?
Wir haben ja die Eva-Maria Kustermann als AG-Leiterin und die hat ja auch lang Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Und da hat sie schon zu uns gesagt, da werden wir auf jeden Fall noch mit ihr uns treffen und da kann sie uns sicherlich viele Tipps geben, weil sie lange Erfahrung hat. Und also ich hatte auch auf dem letzten Seminar so ein bisschen unterrichten als kleinen Kurs, wir kommen erst alle aus der Schule, müssen das auch alle erstmal lernen. Genau, also Deutsch AG, da müssen wir uns noch drauf vorbereiten, ja.
Und vor allem die Klassen dort, wahrscheinlich auch die AGs, haben ja schon eine ganz andere Größe allein schon, wenn da 20, 30, 40 Schülerinnen und Schüler in der Klasse sind. Muss man ja auch den Unterricht anders aufbauen. Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? Oder ist die AG, die Deutsch AG, immer begrenzt und kleiner?
Also die Deutsch AG ist eher kleiner. Da sind 10, 15 Leute meistens drin. Die Klassen sind aber wirklich, also die sind riesig im Verhältnis zu hier. Also auf jeden Fall immer über 30 Schüler eigentlich. Und da werden wir aber am Anfang nicht ganz alleine davor stehen, sondern erstmal mit Lehrern von dort. Und dann werden wir auch eingeführt, wie man damit umzugehen hat. Ich bin gespannt, weil ich möglicherweise wahrscheinlich für die Grundschule sozusagen Sportunterricht geben werde, wie das dann wird mit 30 Kindern, die auf dem Platz rumrennen. Aber da freue ich mich auch schon drauf.
Und hast du da auch schon überlegt, was du da anstellen willst, wie du den aufziehst?
Ja, ich erinnere mich natürlich auch an viele Spiele, die ich selber gespielt habe in der Grundschule im Sportunterricht, die alle eigentlich so sind, dass man da keine riesigen Geräte braucht, die dann da vielleicht nicht vorhanden wären, sondern es sind alles einfache Spiele und gerade mit kleinen Kindern ist es Sportunterricht ja noch relativ unkompliziert, von dahingehend zumindest, dass man nicht ganz gezielt jetzt das und das trainieren muss, sondern es geht vor allem um Spaß an Bewegung und deswegen, genau, ich werde es auf mich zukommen lassen.
Und was hast du bei dem Deutschlehren schon mitbekommen oder auch vielleicht gemerkt schon, wenn du es schon ausprobiert hast?
Also im Seminar haben wir uns vor allem auch damit befasst, in was für eine Rolle wir als Freiwilliger da sind, als Lehrer, weil es ist natürlich ein bisschen zwiespältig. Deutsch lehren, so genau haben wir in dem Kurs nicht behandelt, sondern vielmehr, wie gehen wir damit um, Lehrer zu sein plötzlich und auch in Beziehung zu den anderen Lehrern, weil wir zwar als FSJler wie ein vollwertiger Lehrer uns auffassen sollen, aber natürlich nicht studiert haben wie die anderen Lehrer und das oftmals vielleicht auch ein bisschen komisch ankommen kann.
Wie soll man damit umgehen? Was sagen Sie euch da?
Genau, das ist natürlich oft individuell, aber natürlich, uns wird oft gesagt, wir sollen natürlich nicht, und das ist uns auch selber klar, nicht hinkommen als die, die jetzt die neuen Ideen haben und die durchboxen und sagen, wir wissen, wie es besser geht, sondern wir kommen dahin, um uns sozusagen erstmal in das Projekt zu integrieren und dann gemeinsam mit den Lehrern da was zu machen. Und da, also wenn wir unsere Rolle so kennen, dann wird es sicherlich auch keine Probleme geben.
Ich glaube, frühere Freiwillige hatten auch immer so die Möglichkeit, nach ihren Neigungen nochmal Sachen auszuwählen. Was gäbe es da bei euch vielleicht noch was auf dem, also wenn Zeit ist, neben Deutsch AG und Unterricht helfen und Sportunterricht, was gäbe es da bei euch noch, was vielleicht, worauf ihr Lust hättet?
Also jetzt nach meinen Neigungen ist, glaube ich, nicht mehr so viel Platz da. Ich spiele Klavier, aber ich weiß nicht mal, ob es da ein Klavier gibt. Und da ist, glaube ich, auch das Interesse nicht so groß, Klavierunterricht irgendwie zu haben. Außerdem hat Sophia die Musikstelle. Und außerdem, ich reite noch, aber das wäre jetzt auch nichts, was ich irgendwie an die Schüler ranbringen könnte. Also von daher lasse ich mich überraschen und vielleicht fällt mir ja da noch was ein, was ich irgendwie auch vor allem nachhaltig an die Schule bringen kann.
Ja gut, also ich habe Sport schon angesprochen, das ist eine Neigung von mir, also da das kann habe ich mir schon mit dem Mentor dort, mit dem Antonio, haben wir schon so angesprochen, dass das eine Möglichkeit wäre, das zu machen, gerade weil ich da Spaß dran habe. Und sonst Unterricht, man kann sich ja auch innerhalb der Unterrichtsfächer zumindest so ein bisschen orientieren, dass man eher die macht, die einerseits einem Spaß machen, aber andererseits natürlich auch die, die gebraucht werden. Und das wird wahrscheinlich auch vor allem Englisch sein, weil das Niveau oft vom Englischunterricht in Peru oder zumindest bei Feria Alegria leidet. Und da werden wir wahrscheinlich tätig werden.
Neben Deutsch dann auch noch Englisch und Sport und Musik, dann ist doch schon ein ganz schön breites, weites Feld abgedeckt. Was erhofft ihr euch so neben den ganzen vielen Erfahrungen, so was habt ihr für Hoffnungen, Erwartungen auch, was ihr mitnehmen könnt, was ihr lernen könnt, alles dort in Peru in diesem Jahr für euch?
Ich erwarte mir ganz verschiedene Sachen. Also ich glaube, was für viele Freiwillige auch auf der ganzen Welt so eine Art Antrieb ist, ist erstmal rauskommen, selbstständiger werden. Aber genauso, wenn man jetzt in das Land geht, zum einerseits, man weiß auch, man ist nicht derjenige, der da jetzt die Welt rettet. Also ich erwarte mir nicht, dass die Situation in Via El Salvador oder so viel besser ist, wenn ich gehe, als wie wenn ich kam oder so. Also das nicht, aber ich denke, dass ich vielleicht für einzelne Personen einen Unterschied machen kann oder einen kleinen Lichtbringer bin in einzelnen Situationen oder für einzelne Leute. Und natürlich freuen wir uns aber sicherlich auch, Peru als Land oder Lima als Stadt kennenzulernen und all das ganze Leben, Kultur und Landschaft, was es da drumherum noch so gibt.
Ich denke, auch bei mir ist es auch so, dass die Kontinuität, die die Kinder bekommen, dadurch, dass jedes Jahr jemand kommt, der Musikunterricht macht, was ganz wichtig ist für die ist, weil auch quasi das Musikinstrument spielen für die Kinder was ganz Besonderes ist und die total stolz drauf sind und auch die Eltern extrem stolz auf ihre Kinder sind, die sowas lernen dürfen und sowas lernen können. Und ich glaube, dass ich dann vielleicht auch, also dass die Kinder sich daran freuen, dass jedes Jahr jemand kommt.
Rebecca?
Ja, also ich erwarte eigentlich einfach nur ein richtig cooles und schönes Jahr mit all den Facetten, die Peru eben zu bieten hat. Und sei es jetzt die Leute oder die Kultur oder eben auch das Land an sich. Und freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Jahr.
Was wisst ihr über die Kultur und auch die Landschaft in Peru? Wie habt ihr euch da schon Bilder, welche Bilder habt ihr da im Kopf?
Also die Landschaft ist eigentlich so dreigeteilt. Es gibt so drei Gebiete, einmal die Costa, die Selva und die Sierra, also die Küstenregion, die Wüste und den Regenwald. Und es sind eben drei komplett klimatisch unterschiedliche Zonen oder Gebiete. Und das, finde ich, macht das Land auch so spannend und interessant, weil man eben im kleinen Raum, sag ich jetzt mal, total unterschiedliche Sachen sehen kann.
Kulturtechnisch?
Ja, kulturtechnisch und gerade auch geschichtlich haben wir, glaube ich, auch genauso wie zur Landschaft viel auf dem ersten Seminar gelernt. Und zwar gerade geschichtlich, ich glaube, das, was die ganze Welt kennt, sind die Inkas. Da bin ich sogar gerade dabei, noch die Sprache zu lernen, Quechua, falls wir mal in die Anden reisen, höchstwahrscheinlich. Und ja, was haben wir gemacht? Wir haben vor allem die nähere Geschichte gemacht, also die Vergangenheit, die verschiedenen Regime oder auch die Peru hatte, die Terror und was es da nicht alles so gab, der Sendero Luminoso.
Aber auch die jetzige politische Situation.
Genau.
Und
ja, die aktuelle Situation, waren gerade erst Wahlen.
Genau.
Fast hätte die Tochter des Ex-Diktators gewonnen, ganz knapp.
Ja, Gott sei Dank nicht, aber trotzdem sagen auch alle Peruaner oder alle, die ich kenne oder von denen ich was höre, sagen, gut, also das wäre halt das größere Übel gewesen, jetzt haben wir das kleinere Übel. Ich weiß nicht, inwiefern das einen Riesenunterschied gemacht hat, aber vielleicht war es trotzdem ein Zeichen, dass man die Familie nicht nochmal ranlässt.
Auch die Stadtverwaltung in Villa El Salvador funktioniert sicher komplett anders, als man das von Tübingen aus gewöhnt ist, aber trotzdem muss es da ja auch dann Kontakte geben, weil die Städtepartnerschaft ja jetzt auch 10 Jahre offiziell ist. Wisst ihr da irgendwas? Habt ihr da auch Kontakte oder irgendwelche so als Botschafter aus Tübingen irgendeinen speziellen Auftrag in die Richtung?
Wurde uns noch nicht vermittelt, nee.
Also wollt ihr auch jetzt erstmal nicht angehen, unbedingt?
Haben wir jetzt noch nicht überlegt.
Also ich weiß nicht, ich war neulich mal bei diesem Solidaressen im Hirsch und da war auch so ein Mann, ja, der ist eben für diese Kooperation zuständig und der meinte, wenn wir irgendwelche Fragen haben, dann können wir uns gerne an ihn wenden. Und wir machen ja auch in Nachbereitungsseminar, also wenn wir quasi wieder in Deutschland sind, was über das Thema Schulpartnerschaft und Städtepartnerschaft und ich denke, da müssen wir uns dann auch noch irgendwie informieren und lernen das dann auch noch genauer kennen.
Ja, wenn ihr ein Jahr dort seid, werdet ihr da schon, glaube ich, gute Einblicke bekommen und auch mal Verwaltung und andere Seitenstellen jenseits der Schule kennenlernen.
Wo du gerade was vom Nachbereitungsseminar gesagt hast, wisst ihr jetzt schon, ob ihr euch danach noch weiter engagieren wollt, so in der freiwilligen Arbeit vielleicht oder sonstigem?
Also im jetzigen Moment kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich denke mal, es kommt natürlich auch auf die Erfahrung an, die wir jetzt machen. Aber was wir jetzt bisher so kennengelernt haben, da kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, mich weiter zu engagieren. Gerade auch, wenn wir auf den Seminaren die ehemaligen Teamer mitbekommen haben. Ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll und macht Spaß.
Ich glaube auch gerade dadurch, dass man andere junge Leute motiviert, so ein Auslandsjahr zu machen, tut man ja da auch schon einen guten Beitrag.
Ja, genau. Und vor allem, ja, wie Frieda schon erwähnt hat, die Seminare waren immer richtig cool. Und ich glaube, das macht Spaß, die selber auch eben zu leiten und sich Gedanken dazu zu machen, wie kann ich die Leute motivieren?
Habt ihr sonst schon Ideen, Vorstellungen, wie es nach dem Jahr weitergeht? Du hast mal gesagt, du willst vielleicht Musik studieren.
Ja, vielleicht. Also ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht sicher. Ich denke, jetzt das Jahr gibt mir auch noch mal Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn ich dann zurückkomme, dann entscheide ich da weiter.
Ja, bei mir ist noch nicht ganz sicher, ob es jetzt weiter Richtung Studium geht und in welchem Bereich, weiß ich auch noch nicht. Es stand auch mal im Raum, ob ich vielleicht noch länger Pause mache, aber das werde ich dann nach Peru sehen.
Was könnte das sein dann? Länger Pause?
Also ich habe auch eigentlich noch vor, ein bisschen weiter rumzureisen, was jetzt Australien, Neuseeland angeht, das Klassische, aber irgendwie zieht es mich dahin und vielleicht irgendwie da, aber sicher ist das noch nicht.
Und dann ohne Arbeitsauftrag?
War die Idee, ja.
Ja, mir geht es da wieder, Rebecca. Also ich habe eben ähnlich auch vor, erstmal flach zu reisen. Beruflich weiß ich nur eine grobe Richtung, wo es mal hingehen soll, in die Wissenschaft, wahrscheinlich was in Richtung Biologie. Und da habe ich wahrscheinlich auch schon eine Möglichkeit, wie ich da mich Richtung Meeresbiologie schon mal vor dem Studium vorbereiten kann im Mittelmeer. Das könnte eine nächste Station sein.
In Peru kannst du nur den Pazifik erforschen.
Ja, der ja vor Lima wahrscheinlich nicht besonders anstrebenswert ist.
Braucht man sauberes Wasser, der Meeresbiologe. Vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi. Ich wünsche euch ein super Jahr. Genießt's in vollen Zügen. Lasst euch nicht von kleinen Tiefpunkten abschrecken. Aber das gehört natürlich auch dazu.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Danke an euch. Und ich denke mal, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und auch aus Peru könnt ihr immer mal wieder, können wir euch zuschalten in die Sendung von Radio Tuvia alle 4 Wochen hier auf der Wüstenwelle.
Gerne, ja.
Ja.